Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ihr hört die Plattform bei Radio Free FM. Mein Name ist Rudolf Arnold und es geht heute um den Jugendmigrationsdienst Ulm und um INVIA. Und bei mir zu Gast sind Melanie Brumann, Lydia Trollmann, und Shakira Mohammada. Ja, hallo zusammen und gleich die Bitte, dass ihr euch so den, oder sie sich die Reihe nach so ein bisschen vorstellen.
Ja, guten Tag. Danke für die Einladung. Mein Name ist Lydia Trollmann. Ich bin seit Juni letzten Jahres Regionalleitung bei INVIA in der Region Süd. Und zu meinem Gebiet gehört Ulm, Schwäbisch Gmünd, Ahlen, Aulendorf-Biberach und Friedrichshafen. Ich bin verantwortlich für unterschiedliche Projekte und koordiniere ja die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen hier in Ulm und in der Geschäftsstelle Stuttgart. Ich freue mich sehr, uns heute vorstellen zu dürfen, weil wir dieses heiße Thema begleiten, der Mädchen- und Frauenarbeit hier in der Region, und versuchen, den Frauen hier eine Stimme zu geben und sie bestmöglich auf ihrem Weg, privaten, schulischen, Karriereweg zu unterstützen und im besten Sinne hier auch noch die Demokratie zu unterstützen. Ich danke und gebe gern an die Kollegin, die Melanie Brumann, weiter.
Genau, mein Name ist Melanie Brumann. Ich arbeite im INVIA Jugendmigrationsdienst Ulm, und zwar mittlerweile seit 20 Jahren. Die Arbeit ist immer noch spannend. Und ich freue mich sehr, hier zu sein und darüber zu berichten, was wir so alles tun. Ich bin vom Beruf Sozialarbeiterin und arbeite in Teilzeit hier.
Ja, auch hallo von meiner Seite aus. Ich bin die Shakira Mohammada und studiere Soziale Arbeit und bin gerade in meinem Praxissemester eben bei INVIA, beim Jugendmigrationsdienst, seit dem 15. September. Genau, und ja.
Ja gut, dann würde ich sagen, wir fangen erstmal mit INVIA an. Ich gebe jetzt zu, so ganz genau waren die Strukturen Jugendmigrationsdienst INVIA nicht bekannt, aber man macht ja eine Vorbesprechung und man hat mir gesagt, ja, das ist sozusagen so eine Art Dachverband, so eine übergeordnete Geschichte. Wer möchte darüber mehr Details sagen? Ein kleines bisschen haben Sie ja schon erzählt, Frau Trollmann, aber jetzt bitte die Details.
Ja, also können. INVIA ist ein katholischer Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit und gehört der Diözese Rottenburg-Stuttgart an. Die Geschäftsstelle sitzt in Stuttgart, und hier haben wir uns den Kernthemen verschrieben, die unseren karitativen Auftrag auch unterstützen. Und das wären die Themen Familien stärken. Das heißt, wir haben ein Kinder- und Familienzentrum und auch eine Kindertagesstätte in Stuttgart. Dann kümmern wir uns gezielt um junge Frauen und begleiten die auf ihrem zum Teil schwierigen Lebensweg. Im Wohnheim Hildegardesheim heißt es in Stuttgart, da findet Betreuung statt, da finden pädagogische Angebote statt, da finden Lehrbegleitung statt. Und zu dieser Betreuung im Hildegardesheim unterhalten wir auch ein Zentrum für interkulturelle Mädchen- und Frauenarbeit, kurz gesagt CIMA. Das ist eine Anlaufstelle eben auch für Jugendliche mit Migrationshintergrund. Da wird ihnen Raum gegeben, sie werden gestärkt, sie erfahren Empowerment, Orientierung und einfach Raum für junge Frauen, um sich unbeschwert entwickeln zu können. Dann haben wir die Jugendmigrationsdienste an unterschiedlichen Stellen, sei es jetzt in Böblingen, in Heilbronn, im Ostalbkreis, in Stuttgart, in Ulm, und beraten, begleiten, unterstützen Jugendliche von
12 bis 27
Jahre, so im Übergang zum Erwachsenensein. Und in diesen Jugendmigrationsdiensten unterhalten wir eben in Ulm 3 Lerntreffs, wo gezielt Nachhilfe, Sprachförderung, Freizeitangebote stattfinden durch eben die Frau Brumann. Dann gibt es ein Garantiefonds für Hochschule. Da haben wir einen Bildungsauftrag für die studentische Begleitung und unter anderem auch noch eine Beratung für Schulabschlüsse, Studienabschlüsse, Anerkennungsberatung und Qualifizierungsberatung hier in Ulm und auch im oberschwäbischen Bereich. Jugendsozialarbeit an beruflichen Schulen ist ein großes Thema und dann natürlich das Empowerment für junge Geflüchtete und Erwachsene in unterschiedlichen Projekten. Und zuletzt noch zu erwähnen wären unsere Bahnhofsmissionen, die sich um Reisende kümmern, was die Orientierung am Bahnhof angeht, was die Unterstützung bei behinderten Leuten betrifft, die da eben Orientierung suchen oder auch einfach als Auffangstation für Menschen, die Unterstützung im täglichen Leben brauchen, einfach Redebedarf haben, einfache Anlaufstelle, Stück Heimat geben wir denen da. Also das war jetzt so mal kurz der Abriss, was in VIA, in der Region hier als grobe Projekte unterhält. Und von diesem Fokus möchten wir gerne auf den Jugendmigrationsdienst zurückkommen und gebe das Wort auch gerne an die Melanie Brumann weiter.
Eine kleine Zwischenfrage, aber in VIA, also eine übergeordnete Organisationsstruktur der Diözese Rottburg-Stuttgart, seit wann gibt es eigentlich in VIA? Wissen Sie das so ungefähr?
Seit ca. 150 Jahren.
Ah, okay.
Ja. Ja.
Und den Jugendmigrationsdienst, auf den kommen wir jetzt gleich, den gibt es seit 20 Jahren. Jetzt aber erstmal Musik, hoffentlich tut es jetzt. Nein, es tut immer noch nicht. Also ich weiß nicht, liebe Leute, sorry. Abspielen tut's, aber man hört nichts. Und ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Vielleicht kann jemand vom Büro mal rüber gucken. Also dann machen wir eben gleich weiter mit dem... mit dem Jugendmigrationsdienst. Und da waren Sie jetzt angesprochen, Frau Brumann.
Genau. Der Jugendmigrationsdienst, den gibt es seit 20 Jahren. Insgesamt gibt es deutschlandweit 500 Jugendmigrationsdienste an verschiedenen Orten und einen eben auch in Ulm. Vorläufer waren die sogenannten Jugendgemeinschaftswerke, die sich für die Spätaussiedler, die sich um die Spätaussiedler gekümmert haben. Und seit 2005 gibt es jetzt eben die Jugendmigrationsdienste, die sich um alle zugewanderten jungen Menschen kümmern. Das heißt, sei es jemand heiratet eine Frau aus dem Ausland und die ist unter 27, jemand möchte ein FSJ hier in Deutschland machen, aber auch Geflüchtete, die Arbeitszuwanderung der Eltern, all das führt junge Menschen nach Ulm und wir kümmern uns um diese Menschen mit ihren verschiedenen Themen. Ganz großes Thema ist natürlich Bildung, Schule, Ankommen, Deutsch lernen. Das sind, wie gesagt, die größten Themenbereiche, die wir haben.
Ja, wie hat sich das Ganze dann in Ulm so geschichtlich entwickelt? Also seit 20 Jahren sind Sie jetzt dran.
Ja, das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen. Vor 20 Jahren war es tatsächlich eher sogar eine Konkurrenz im Netzwerk und eher so das Beäugen, wie kommen wir an unsere Klienten hin und wer hat die jetzt sozusagen, wie finden die zu uns, wie lernen sie uns kennen, und jetzt seit 2015 natürlich, wir sind immer so ein bisschen Spiegel der politischen Entscheidungen, ist es natürlich ganz anders, ist eher eine Überlastung auch in den Migrationsdiensten, wo man gut nach sich schauen muss, wie kann man gut weiterarbeiten. Und jetzt sind es mittlerweile in jedem Jahr über der Richtung 200 Jugendliche, die wir in Ulm begleiten auf ihrem Weg. Und wie ich ja schon gesagt habe, mit ganz unterschiedlichen Themen. Wenn man FSJ hier macht, hat man natürlich was ganz anderes als Thema, wie wenn man nach Ulm flüchtet.
Okay, also dann gehen wir vielleicht mal so ein paar Dinge durch. Sie haben sich ja so ein paar, ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, was der Jugendmigrationsdienst jetzt konkret macht, dass ich einfach mal so, fangen wir mit irgendeinem Beispiel mal an. Ja. Vielleicht, egal.
Wir hatten ja gerade eben das Thema, wie finden die Jugendlichen zu uns, wie werden wir bekannt, und da haben wir uns dann eben vor 20 Jahren Gedanken gemacht, und das, was wir uns dann eben überlegt hatten, was wollen junge Menschen, wenn sie nach Deutschland kommen, weswegen sind sie zum Teil auch nach Deutschland gekommen, und da sind wir eben auf Bildungserfolg gekommen. Sie möchten ankommen, sie möchten vielleicht Karriere sogar machen, eine Ausbildung machen, eine gute Zukunft haben. Also haben wir Projekte entwickelt und Geldgeber gesucht, um eben jungen Menschen damals Nachhilfe anbieten zu können. Angefangen hat es dann auch mit Take and Give, also die Jugendlichen haben Nachhilfe bekommen und haben sich dafür ehrenamtlich engagiert. Und bis dann 2012 die Stadt im Rahmen ihres Konzepts internationale Stadt eben auch Lerntreffs in den verschiedenen Stadtteilen initiieren wollte, ist damals auf Invia zugekommen, ob wir nicht einen Lerntreff damals machen wollen, eben hauptsächlich finanziert von der Stadt mit Zuschüssen. Und damals hat Invia auch Ja gesagt, und das war so der Beginn von unseren Lerntreffs, damals in der Olga-Straße. Wir sind dann noch in den Weinhof umgezogen, und jetzt haben wir momentan den Ort gefunden im Bürgerhaus Mitte, wo jeden Mittwoch und Freitag über 20 Jugendliche einen Ort finden zum Lernen und eben ihre Bildungschancen zu verbessern. Ich sehe es wirklich teils für Bildungsgerechtigkeit. Ich sage auch den Lernbegleitern, also wir haben auch ehrenamtliche Lernbegleiter, sage ich immer, es geht nicht um Nachhilfe, es geht nicht darum, hochqualifiziert irgendwie akkusativ, nominativ, sonst was erklären zu können, sondern wir wollen so ein bisschen die Eltern ersetzen. Das deutsche Schulsystem baut ja noch sehr auf Eltern und Mamas, die erklären, und genau die wollen wir sozusagen ersetzen, dass die eben auch jemand haben, wo sie einfach nachfragen können. Und es ist auch völlig okay, wenn man dann eben mal bei dem Dreiklang nicht mehr so genau weiß, wo jetzt die übergroße Terz oder so war oder nicht, sondern wir bemühen uns einfach, mittlerweile kann man ja auch im Internet dann immer die Lösungen noch finden, aber es geht einfach um Bildungsgerechtigkeit und Chancengerechtigkeit. Neben den drei Lerntreffs, die wir mittlerweile haben, also ein Lerntreff ist eben, wie gesagt, im Bürgerhaus Mitte, dann gibt es noch einen im Weststadthaus und einen in der Gemeinschaftsunterkunft im Mehringer Weg, haben wir auch das Glück, dass eine Stiftung, die Beurer Stiftung, und aber auch über Landesmittel wir auch Einzelförderung für die jungen Menschen anbieten können. Das sind dann oft Jugendliche, die vielleicht vom Art Gymnasium aus ihrem Herkunftsland kommen, die wirklich fit sind, die aber in den sogenannten Vorbereitungsklassen nur bis A2-Niveau, also das ist so ein, ich kann so zurechtkommen in Deutsch-Niveau der deutschen Sprache, lernen können in diesen Klassen. Aber sie brauchen natürlich, wenn sie in die 9. Klasse vom Gymnasium einsteigen wollen, braucht man einfach mehr Deutsch. Und da haben wir das große Glück, über diese zwei verschiedenen Geldquellen dann auch eben solche Jugendliche unterstützen zu können, damit sie wirklich auch höhere Schulabschlüsse schaffen können. Manchmal ist natürlich auch die zweite Fremdsprache das Problem. Das Englischniveau ist dann nicht immer so gut. Umgekehrt, bei manchen ist es natürlich perfekt und super. Das ist dann die Eins, die sie dann auch haben, wo wir uns natürlich auch freuen, wenn Fächer gut laufen. Aber das sind auch Probleme, die es einfach gibt, dieses Deutschniveau auf diesem, ja, in den verschiedenen Fächern dann einfach umsetzen zu können.
Ja, Shakira, Sie haben ja, Sie machen ja Praktikum in einem dieser Lerntreffs. Wenn Sie mal so ein bisschen erzählen. wie das so abgeht?
Ja, also es ist einfach so, dass man da quasi hingeht. Jetzt ich als Praktikantin übernehme die Rolle als Lehrende. Das heißt, ich bin dort, um mit den Schülerinnen einfach zu lernen. Sprich, meine Stärken jetzt zum Beispiel von Fächern sind Gemeinschaftskunde, Biologie und Englisch. Wenn es SchülerInnen gibt, die Hilfe brauchen, jetzt zum Beispiel in Biologie, bin ich dann quasi für die da, also stehe bereit für die SchülerInnen dort und helfe denen dann quasi bei den Biologieaufgaben, sei es zum Beispiel die Zellatmung, die man so in der 6. Klasse hat als Thema. Und ja, genau.
Nicht zu vergessen, dein Französisch können.
Ah. Ja, das kommt auch noch dazu.
Sie können Französisch?
Ja, richtig. Das hatte ich in der Schule.
Ja, woher kommen Sie denn eigentlich?
Also, ich komme aus Metzingen.
Ja,
vielleicht
okay.
Sagt es Ihnen
da lernt man frei. Okay, ja, nee. Klar, Metzingen sagt mir was.
Ja.
Boss. Ja, okay.
Ja. Ja.
Nee, ich meinte jetzt vielleicht Ihre Eltern.
Ach so, ja, richtig. Ich habe ja einen Migrationshintergrund. Woher ich komme? Ich komme aus Togo, Westafrika.
Ah, deswegen ist Französisch.
Genau, richtig. Da ist die Amtssprache Französisch. Genau. Aber auch, ich war auf einem Gymnasium. Mhm. Da hatte ich halt Schulfranzösisch bis zur 10. Klasse. Genau.
Okay, also jetzt langt's, also weil ich mich halt frage, Französisch ist eigentlich heutzutage leider, muss ich sagen, etwas ungewöhnliche Fremdsprache für die meisten Leute, die Kids, die lernen, wenn sie eine zweite Fremdsprache, ja meistens dann Spanisch, aber okay, wunderbar.
Ja. Ah.
Ja, also viele können eben kein Französisch mehr, deshalb sind wir ja so froh, dass Shakira da ist für die 2-3 Schüler, die doch immer wieder mit den Französisch-Hausaufgaben kommen. Und dann ist es einfach gut, wenn wir von den Lernbegleitern so breit aufgestellt sind, dass wir eben für alle Fächer jemanden haben. Wirtschaft haben wir auch öfter ein bisschen das Problem, dass das nicht so jeder kann. Aber wie ich ja gesagt habe, das ist auch nicht der hundertprozentige Anspruch vom Lerntreff. Aber wir freuen uns natürlich, wenn wir den Jugendlichen mit ihren Themen helfen können, mit denen sie kommen. Und die sind eben ganz breit gefächert, von den erwähnten Dreiklängen bis hin zu Zellatmung und was einfach so in der Schule gefordert wird. Und vom Alter her, also die Stadt hat die Lerntreffs für Schüler der weiterführenden Schulen ins Leben gerufen, also ab Klasse 5 bis hin dann zur Abitur. Wir haben da auch gemischt, von Klasse 5 bis zum Abendgymnasium haben wir auch junge Menschen da. Wir haben wirklich auch Menschen da, von hier geboren bis seit einem Jahr da, noch in den Deutschlernklassen. Also es ist wirklich sehr gemischt, was für junge Menschen in die Lerntreffs kommen und wo auch gut abgeholt werden von den Lernbegleitern. Ist jetzt vielleicht hier auch die Möglichkeit, Danke zu sagen an die vielen tollen Lernbegleiter. Einige Ehrenamtliche, manche bekommen Geld dafür, aber ich bin für beide Gruppen von Lernbegleitern sehr, sehr dankbar, weil nur mit ihnen ist es möglich, so einen offenen Lerntreff zu machen, was ja wirklich auch heißt, man weiß vorher nicht, kommen 20 oder kommen doch nur mal die 15. Das heißt, manchmal nimmt ein Ehrenamtlicher sich vielleicht auch Zeit und kommt her und nachher ist gar niemand da, der jetzt Mathe-Nachhilfe machen möchte. Oder es ist halt mal auch total stressig, weil irgendwie plötzlich halt alle Klassenarbeit hatten und es geht wirklich nur mit einem ganz tollen Team und tollen, engagierten Menschen. Und da sind wir sehr dankbar.
Ja, ich versuche jetzt mit meinen Gästen einen Versuch umzuziehen. Ich hoffe, dass jetzt wenigstens der Frischift hochgeht. Nein, der funktioniert auch nicht. Also das heißt, irgendwo, oder brauchen wir mal das?
Was für meine Forschung vonnöten ist, nehme ich. Und was mir nicht gefällt, lasse ich.
Nee, den Frischift kann man jetzt eigentlich auch nicht nehmen, weil, sorry, da ist nämlich so, dass da offensichtlich eine andere Plattformsendung drin läuft. Und die wollen wir ja jetzt nicht, wenn irgendwelche Leute über die Wissenschaft erzählen. Wir müssen jetzt also irgendwie in den sauren Apfel beißen. Was heißt, so sauer ist er jetzt gar nicht, dass wir jetzt einfach mal weitermachen. Also vielleicht ein zusätzliches Beispiel. Es tut mir leid mit der Musik, ich hätte so gern gespielt, aber irgendwie geht's nicht. Also, probieren wir weiter. Also, jetzt haben wir den Lerntreff. Wir haben jetzt ein bisschen was über Französisch, über Mathe und solche Sachen gehört. Was passiert da sonst noch?
Was noch passiert, worauf wir auch sehr stolz sind und uns freuen, ist, dass dort Integration passiert, und zwar auf zwei Seiten. Also wir haben auch Lernbegleiter, wo tatsächlich eigentlich als junge Menschen in Beratung bei uns im Jugendmigrationsdienst sind, und wenn mal wieder viel los ist, die wir dann unter Umständen auch einfach mal sagen, hey, könntest du bitte im Lerntreff mithelfen, wäre das möglich? Die sich dann oft auch überwinden müssen, die vielleicht sagen, oh, so gut ist mein Deutsch doch gar nicht und kann ich das wirklich? Also ganz, ganz toll, die Jugendlichen, die sich dort trauen, die dort erste Erfahrungen machen mit selber als Lehrender und aber auch aus dem Ausland Lehrer, zum Beispiel aus der Türkei haben wir mehrere, die sich ehrenamtlich bei uns engagieren, nachher auch auf Honorarbasis zum Teil, die einfach eine Qualifikation schon mitbringen, mit der sie hier in Deutschland oft erstmal Schwierigkeiten haben, in den Beruf zu kommen, weil bei Lehrer ist es so, in vielen Ländern studiert man nur einfach, aber in Deutschland muss man zwei Fächer studieren, um als Lehrer wirklich arbeiten zu können. Das haben dann viele natürlich nicht, das ist dann auch große Frustration. Aber sie engagieren sich dann im Lerntreff, sammeln Erfahrungen, und wir freuen uns zum Beispiel auch, dass eine dieser Lehrerinnen aus der Türkei jetzt tatsächlich auch in Bayern in einer sogenannten, ich weiß gar nicht, wie die Klassen in Bayern heißen, aber in einer Deutschlernklasse in Bayern arbeitet und die einfach bei uns das ausprobieren konnte. Ist natürlich dann auch ein bisschen, ich nenne es mal Lebenslaufkosmetik, die sie machen können, aber auch Selbstvertrauen natürlich, und da sind wir auch sehr dankbar für diese Menschen, weil ich finde auch, und ich habe das immer mehr gelernt, es ist was Gegenseitiges. Integration geht auch nicht nur von einer Seite aus, sondern es muss eine Offenheit da sein, es muss Bereitschaft da sein, und ich finde auch, Gesellschaft funktioniert so, nur so, wenn es wirklich gemeinsam ist und wenn nicht nur für die Migranten was gemacht wird, sondern mit Migranten zusammen wir als Gemeinschaft da aktiv sind, und das klappt im Lerntreff wirklich super, super gut.
Frau Trollmann, was haben Sie dazu? Was ist so Ihre Meinung zu diesem ganzen Thema?
Also ich bin immer wieder fasziniert, was die Kollegin hier im Landtreff, und da muss man ja sagen, die begleitet jährlich so circa 100 Schüler und Schülerinnen, was sie hier auf die Beine stellt und was auch letztendlich rauskommt. Also das ist ein großer Aufwand, das was zeitliche Aspekt betrifft und auch die Ressourcen. Aber wenn ich sehe, was wir hier der Gesellschaft zurückgeben, an Wissen, an Engagement, an Teilhabe und wie die jungen Menschen hier begleitet werden. Und ich muss wirklich sagen, wir begleiten sie und sie haben die Möglichkeit, sich zu integrieren und auch ihr eigenes Leben zu gestalten. Ich möchte mir nicht ausmalen, wie das hier aussehen würde in Ulm, wenn wir diese Anlaufstelle nicht bieten könnten und auch dieses Sprungbrett hier für die Schullandschaft und die Gesellschaft nicht ermöglichen könnten. Also vielen, vielen Dank auch nicht nur für mich als Regionalleitung, sondern auch ganz persönlich. Ich bin da immer wieder stolz und gehe da auch gerne hausieren damit, weil es ist wirklich ein Erfolgsmodell, das ich mir für andere Städte auch wünschen würde.
Vorher haben wir ja das Thema Frauen angesprochen und Mädchen. Das ist ja auch eine ganz wichtige Sache. Das hat sich ja auch in VIA an sich auf die Fahnen geschrieben. Und was macht jetzt der Jugendmigrationsdienst in Richtung Frauen und Mädchen?
Wir unterstützen Frauen und Mädchen bei ihrem Ankommen hier in Deutschland. Wir sind keine Fachstelle jetzt für die Mädchen und Frauen im Jugendmigrationsdienst. Wir können da nur überleiten. Es gibt zum Beispiel in Stuttgart eine ganz, ganz tolle Stelle, wo es wirklich auch um Tatmotiv Ehre geht. Also wirklich Mädels, die Angst haben, dass sie umgebracht werden, weil sie lieben, wen sie lieben, oder nicht das so tun, wie die Familie das möchte. muss ich ganz ehrlich sagen, so eine Stelle in Ulm fände ich super. Ich finde, es bräuchte es an viel mehr Orten, dass die Mädchen wirklich eine Anlaufstelle haben und auch wir als Fachleute nochmal jemand mit einer ganz speziellen Expertise. Also ich rufe da, kann da eben auch anrufen als Jugendmigrationsdienst und die können mich dann eben nochmal coachen und beraten für die Fälle, wo es dann ja manchmal auch gefährlich ist. Genau, was mache ich dann also wirklich? Ich berate die jungen Menschen, ich höre ihnen zu, den jungen Frauen. Und es ist, finde ich, schon schwierig auch für mich als Frau, als in Deutschland geborene Frau, das wirklich so zu sehen und zu erleben, dass sie zwar hier in Deutschland sind, aber sie sind nicht, ich sag's jetzt mal, in meinem Deutschland. Sie leben irgendwie noch so ein bisschen in der Welt, die ihre Familie aus der Heimat mitgebracht hat, die dann eben heißt, dass der Bruder darüber entscheidet, ob sie jetzt außer Haus übernachten dürfen, ob sie bei diesen Chancen, die sie da eigentlich auch haben, bei dem Mädchen, was ich gerade im Blick habe, die hätte eben so Wochenendseminare mitmachen können, die für die Persönlichkeitsentwicklung super toll sind, aber der Bruder sagt halt, nein, du darfst nicht außerhalb übernachten. Oder wir haben eine junge Frau, die das Problem hat in der Schule, dass eine Mitschülerin sie als Schlampe bezeichnet, weil sie, obwohl sie Muslima ist, eben kein Kopftuch trägt und einfach mit den Mädchen oder jungen Frauen, die diese Themen zu tragen, weil oft gibt es keine Lösung in dem Sinn sofort, sondern sie muss ja weiter zur Schule gehen und sie muss das mit diesem Mädchen ausfechten und da einfach für sie da sein. Und was ich schon auch immer ein bisschen mache, ist an die Zukunft denken. Ich spreche schon gleich oft mit denen, mach's bitte anders mit deiner Tochter, dass sich Dinge ändern, dass ihre Töchter wenigstens in dem Deutschland leben dürfen, das ich mir für Frauen wünsche.
Und die Söhne, die muss man dann auch anders erziehen. Das wäre auch ganz wichtig.
Das stimmt natürlich. Ich habe auch, also wir haben schon Kolleginnen wie Frau Mohammada ja auch mit Migrationshintergrund und die haben dann schon oft auch gesagt, dass sie sehr stolz auf ihre Eltern sind oder sehr dankbar ihren Eltern sind, dass die ihnen das ermöglicht haben, jetzt zum Beispiel nicht zu Hause zu studieren, dass sie das Vertrauen zu ihnen hatten, weil sie wissen, dass ihre Eltern da innerhalb der Community oft Druck kriegen, dass sie das ihren Mädchen erlauben, dass sie ihren Mädchen so vertrauen, also die Eltern.
Also die Eltern oder die jungen Eltern stehen genauso unter Druck.
Ja, die Eltern stehen unter Druck innerhalb der Community, ja, wirklich
eben ihre Töchter, ihre Söhne anders zu erziehen.
Ja, genau. Also wenn sie anders erziehen sozusagen, dann bekommen sie Druck von der Community. Oft ist es ja trotzdem schwierig, bei Integration jetzt wirklich in Kontakt mit Deutschen zu kommen. Also viele unserer Klienten haben nicht viel Kontakt mit Deutschen. Und wenn sie dann innerhalb ihrer Community bleiben, sind sie natürlich auch konfrontiert mit diesen Themen. Wäre natürlich viel leichter für sie, wenn sie in einem Umfeld plötzlich wären, in einer Schule, wo alle drumherum wirklich Deutsch wären oder wo wohnen, wo drumherum Deutsche sind, wo dieser Druck andersrum ist sozusagen. Wieso lässt du dein Kind nicht übernachten? Aber sie sind ja oft dann in Settings, wo die Mehrheit eben eher denkt, ja, wieso lässt du deine Tochter das machen? Also von dem her ist es schon auch Segregationssache, also einfach auch so eine politische, gesellschaftliches Thema. Wie gehen wir damit um? Auch wenn ein Jugendlicher zu mir sagt, ich möchte Deutsche kennenlernen, wo kann ich die kennenlernen? Ich möchte Fußball spielen. Und ich habe gesagt, naja, also wenn du wirklich im Fußballverein wirklich Deutsche kennenlernen möchtest, die keine andere Sprache können und keinen Migrationshintergrund haben, dann musst du bereit sein zu pendeln. Dann gucken wir mal in Jungingen oder was weiß ich, was sie dann oft natürlich nicht wollen. Und dann bleiben sie oft bei den innerstädtischen Fußballvereinen. Und da ist natürlich der Migrationsanteil dann ganz, ganz hoch.
Das ist dann klar. Ja. Wie sieht es eigentlich mit der Wahl der Schule aus? Macht da die Community auch Druck oder ist wenigstens da irgendwie so eine Art Freiheit da?
Nee, also die Grundschule ist ja fest, also man muss ja in die Grundschule im Sprengel und danach ist ja die Grundschulempfehlung und dann ist ja die Teilung schon da. Also der Anteil von Deutschen oder einsprachig Deutschen, sage ich jetzt mal, um das zu unterscheiden von Doppelstaatlern, ist ja in der Gemeinschaftsschule verschwindend gering. Also da treffen sie kaum Deutsche. Und an den Realschulen in Ulm sieht es auch schon ähnlich aus. Und tatsächlich ich bin auch Mutter und wenn ich das in meinem Bekanntenkreis so höre, die wollen ihre Kinder auch nicht unbedingt an Ulmer Realschulen schicken, weil sie da Angst davor haben, dass das Niveau zu niedrig ist. Ich sage definitiv nicht, dass es so ist. Ich will jetzt auch keinen irgendwie, dass jetzt alle sagen, Gott, da kann man nicht hin. Aber es sind diese Ängste einfach da. Die deutschen Eltern haben Angst, dass ihr Kind vielleicht unter Druck gesetzt wird, weil es eben nicht muslimisch ist oder wie auch immer. Und die meisten Menschen suchen ihresgleichen auch ein bisschen. Und ja, deshalb ist es ein Problem, was jetzt auch die Schulen schlecht lösen können. Also wenn sich bei ihnen halt die nicht mehr bewerben, weil alle nur noch aufs Gymnasium wollen und alle, die aufs Gymnasium können, da hingehen oder dann halt nach Dornstadt oder sonst wo hin oder auf die Waldorfschule, dann haben wir halt als Gesellschaft, denke ich, schon auch ein Problem, wenn es keine Mischung mehr gibt von verschiedenen Lebenswelten, von verschiedenen Erfahrungswelten, sondern wenn die eine da wohnen und die, oder leben und zur Schule gehen und die anderen da, finde ich sehr schwierig.
Ihr hört die Plattform bei Radio Free FM. Es geht um den Jugendmigrationsdienst Ulm und bei uns zu Gast Melanie Brumann, Lydia Trollmann und Shakira Mohammada. Vor der Musik haben wir uns ein bisschen was über Schule unterhalten und ja, nach der Schule, da kommt ja die Ausbildung, das Studium. Wie sieht's da aus?
Also da hat sich in den letzten 20 Jahren wirklich sehr viel gewandelt, wenn ich so zurückdenke. Ich hatte tatsächlich mal einen Fall von einer echt fitten, mit der habe ich wirklich über 100 Bewerbungen geschrieben, bis sie tatsächlich einen Ausbildungsplatz hatte, kurz vor den Sommerferien im Wunschberuf. Jetzt ist das sehr viel leichter. Also jetzt merkt man wirklich den, da ist ja noch nicht Fachkräftemangel, den Bewerbermangel, den Azubi-Mangel, dass eben ganz viele studieren möchten und das Ziel haben. Und jetzt können wir wirklich viele Jugendliche unterstützen, dass sie in Ausbildung gehen. Was jetzt da aber dann oft das Problem ist, dass sie Probleme in der Berufsschule haben. Also die Berufsschulen sind jetzt teilweise auch schwer am Kämpfen, wie sie das schaffen, dass mit den nicht immer guten Deutschkenntnissen tatsächlich die Fachsprache gelernt werden kann, wie die Ausbildungen schaffen, weil die Betriebe ja aber nach Auszubildenden eigentlich lechzen. Also die nehmen in verschiedenen Bereichen ja wirklich auch schon mit mangelnden Deutschkenntnissen, wo dann einfach die Schulen auch sagen, okay, wie soll das dann funktionieren? Aber auf jeden Fall, für uns ist es natürlich ein bisschen leichter. Die Jugendlichen müssen jetzt keine 100 Bewerbungen mehr schreiben, was natürlich schon oft das Thema ist zwischen Wunschberuf und dem, was realistisch ist. Ist da ein bisschen schwierig, also auch so Flugzeugbauer oder so, wo ich dann auch dachte, okay, das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Was auch viele haben, ist im Marketingbereich, dass sie eine Ausbildung machen wollen, also so dieses Matching zwischen dem, was sie möchten und dem, was realistisch ist, das haben wir immer noch als Thema, hatten wir vor 20 Jahren, haben wir heute. Ganz neu das Thema oder relativ neu ist wirklich, dass junge Menschen, die in Ausbildung sind, die in Ausbildungs Platz haben, die diese Ausbildung auch schaffen können, also eben nicht dieses Problem haben, dass die Probleme mit dem Aufenthalt haben. Also bis vor ein paar Monaten, Jahren, so genau weiß ich es jetzt nicht, war es eben im Bereich vom Ermessensspielraum für Ausbildungsduldung und dergleichen, haben die verschiedenen Ämter für die Jugendlichen entschieden oder für die Betriebe, also im Endeffekt für die Firmen auch. Und jetzt, wo es politischer eher gewollt ist, hohe Abschiebezahlen zu haben, ist es tatsächlich jetzt eher so, dass man die Gesetze ganz streng auslegen möchte, um eben abschieben zu können und tatsächlich wirklich auch junge Menschen in Ausbildung, junge Menschen mit Chancen, in die wir 2-3 Jahre ja schon investiert haben, jetzt nicht unbedingt als in wir, sondern als Gesellschaft. Wir haben, wenn die als unbegleitete Minderjährige kamen, die ja auch gut betreut, viel Geld investiert und jetzt sind sie so weit, sie können Deutsch, sie können mitarbeiten an allem und die Betriebe brauchen sie und jetzt ist es wichtiger, dass wir die Abschiebezahlen erfüllen und das finde ich wirklich sehr frustrierend und sehr, sehr schwierig und wir haben da aktuell wirklich auch einen Fall, wo wir jetzt dafür kämpfen, dass er irgendwie doch noch bleiben kann über die Härtefallkommission und ja, weil wir einfach sagen, nein, wir brauchen noch Azubis, wir können nicht auf der einen Seite dann die in Vietnam herholen wollen und dann hier sagen, aber den müssen wir loswerden. Das ist wirklich.
Ja, ich kriege das indirekt in der Pflege mit. Habt ihr Leute, die in der Pflege arbeiten, beziehungsweise da Bewohnerinnen sind und da ist es genauso. Ja, das sind Leute, gute Leute, die super mit den alten Leuten umgehen und dann schwebt das Damoklesschwert Abschiebung drüber.
Ja, das ist furchtbar. Wir können uns auch gar nicht vorstellen, wie viel Stress das ja auch für die täglich ist und welche Leistung die bringen, dass sie wirklich arbeiten. In ihrem Fall eben, sie sind noch nett zu den Bewohnern weiterhin, obwohl sie selber so viel Ängste haben und Stress und Druck. Sie gehen nebenbei zur Schule. Also ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, was das wirklich für diese Menschen heißt, da trotzdem weiter zu kämpfen, nicht aufzugeben und sich weiter ja, vorwärts zu kämpfen. Und da würde ich mir tatsächlich wirklich wünschen, dass die Politik da das anders managt, dass man wirklich sagt, nein, Auszubildende mit einer Chance, die jetzt wirklich die Ausbildung schaffen, die wollen wir nicht abschieben, dass es ein gesellschaftlicher Konsens ist und wir da nicht über Pull-Faktoren reden oder sowas in dem Bereich. Also ist ja total, ja, ich weiß auch nicht, wie viele Betriebe teilweise zahlen für ihre angeworbenen jungen Menschen. Also es ist ja wirklich auch rein wirtschaftlich. Ich meine, ich bin Sozialarbeiterin, aber ich finde, in dem Themenbereich kann man wirklich auch sehr gut wirtschaftlich argumentieren.
Ja, ja, ich kriege das auch so ein bisschen indirekt mit. Da holen die im Bereich Pflege Leute aus von den Philippinen und zahlen ein, wie auch sage ich mal, schwäbisch gesagt, ein Schweinegeld. Dass die hierher kommen, dass die hier arbeiten dürfen und auf der anderen Seite hätten wir Leute und schiebt sie ab. Also sagt jetzt nichts gegen die Filipinos, die sind super, auch super nett, aber auf der anderen Seite, tja, irgendwo ist schon eine Schieflage da, um es mal so auszudrücken.
Ich denke vor allem auch so vor ein paar Jahren, also schon eine Weile her, da hat man das auch mit Spaniern versucht. Also kam auch Spanier in die Pflege, denen hat es dann aber nicht so gut gefallen. Und ich denke immer, diese Menschen, die sind ja schon hier, die haben sich ja in gewisser Weise auch schon für Deutschland entschieden. Die wissen, wie das Wetter ist und die wissen, wie die Leute sind. Also die gehen dann eben auch nicht nach einem Jahr wieder, weil sie sagen, oh, es ist ja anders, wie ich mir es vorgestellt habe. Also im Prinzip macht es wirklich einfach gar keinen Sinn.
Okay, also Ausbildung ist die eine Sache. Natürlich, Studium gehört auch zur Ausbildung. Und die Shakira, die studiert gerade. Shakira, erzählen Sie mal so ein bisschen, was studieren Sie? Vorher haben Sie es zwar gesagt, irgendwie Sozialarbeit oder
Soziale Arbeit, aha. Genau, richtig. Also ich studiere Soziale Arbeit und bin gerade im vierten Semester an der Hochschule in Ravensburg-Weingarten. Genau, also jetzt gerade bin ich ja im Praxissemester, das heißt, ich habe jetzt gerade quasi mein Hauptstudium hinter mir, also die ersten 3 Semester. Ja, was kann ich erzählen? Theorie läuft gut, ich habe viel verstanden und bin jetzt quasi in meinem Praxissemester dazu aufgefordert, das in die Praxis zu übertragen.
Was genau. Sie auch wirklich super macht.
Dankeschön.
Wie ist denn das im Studium? Man hört ja immer wieder, im Ausbildungsplatz oder in einer beruflichen Schule ist es nicht so ganz leicht anzukommen, akzeptiert zu werden. Wie ist denn bei Ihnen an der Hochschule?
Ja, gute Frage. Also an der Hochschule merke ich schon, dass es, also man hat schon seinen Platz, aber es bilden sich natürlich auch Gruppen, sag ich jetzt mal. Und vor allem gerade jetzt so in meiner Generation spielt auch viel Digitales noch so mit dazu, also Social Media und so weiter. Und ich denke halt auch dadurch hat man auch irgendwo ein Sense of Belonging. Also je nachdem halt, welcher Strömung man folgt, sieht man halt auch an der Hochschule dann quasi, es wird wiedergespiegelt. Zum Beispiel gibt es auch bei mir an der Hochschule einen muslimischen Verein sozusagen, der sich dann für muslimische Studierenden einsetzt. Genau. Und da bin ich auch tätig zum Teil.
Wir hatten ja gerade das Thema Frauen nochmal spezifisch, dass wir als INVIA ja ein Frauenverband sind und wir bisher im Jugendmigrationsdienst eher nur so wahrnehmen können, wo die Problemlagen sind, so ein bisschen unterstützen, aber INVIA plant da noch mehr.
Genau, und da darf ich jetzt paar Stichpunkte dazu geben. Wir haben uns ja die Begleitung der Frauen auf die Fahnen geschrieben. Wir wollen Mädchen stärken, unterstützen in ihrem persönlichen Weg, dass sie den nach ihren Möglichkeiten gehen, frei sein können, sich verwirklichen können. Und da haben wir ein ganz tolles Projekt im Ostalbkreis, sehr niederschwellig. Wir haben festgestellt, die Frauen die nach Deutschland kommen, die sind so nicht sichtbar. Wir müssen uns um die bemühen. Wir gucken nach denen, um denen wirklich eine Stimme zu geben, um denen Perspektive aufzeigen zu können, sei es jetzt schulische Ausbildung, sei es jetzt berufliche Ausbildung, damit die Frauen einfach eine Zukunft haben in Deutschland und ihren Teil dazu beitragen können, sich verwirklichen können. Und dazu haben wir dieses Mädchenprojekt, sehr niederschwellig. Wir laden ein, da wird kultureller Austausch gepflegt, da wird gekocht, da wird diskutiert, da wird Freizeitangebote gestellt, und um die Mädchen einfach selbstsicherer zu machen und um denen einfach auch hier Raum zu geben. Und dieses Projekt läuft leider aus, aber der Erfolg war so groß und auch die Nachfrage so berührend, dass wir gesagt haben, wir bewerben uns auf EU-Ebene um die Fortführung dieses Projektes und würden das auch gerne hier für den Raum Ulm und auch für Stuttgart ausdehnen, um unserem Motto des Frauenverbandes gemeinsam auf dem Weg einfach hier ein Bild und eine Stimme zu geben. Und vielleicht kann die Frau Brumann da noch Konkreteres dazu sagen.
Also wir sind ja gerade noch in der Planungsphase, da gibt es natürlich verschiedene Ideen. Man muss sich auch ein bisschen natürlich immer anpassen, was die Geldgeber so wollen. Da ist natürlich groß, kriegt man über die Medien auch mit, natürlich dieses Thema, dass man ja weiß, dass geflüchtete Frauen weniger arbeiten im Durchschnitt wie die Männer, und dass man da eigentlich rangehen möchte, ihnen eben den Zugang zur Arbeit ermöglichen. Aber wir als Invia, wie ich es ja vorher schon gesagt habe, auch ich persönlich im Jugendmigrationsdienst, habe noch mal mehr die Soft-Faktoren auch drumherum. Also dass eben die Mädchen die Freiheit haben zu wählen, also nicht zu wählen, sondern zu wählen, wie sie leben, welche Ausbildung sie machen möchten und überhaupt die Gleichberechtigung erleben. Und da muss man einfach dann gucken, wie kann das Projekt angedockt werden, an welches dieser Themen. Aber das sind die Themen, die gesellschaftlich da sind, die in unserer Arbeit aufploppen und die wir als Frauenverband einfach so verfolgen wollen. Aber natürlich auch, wie Sie gesagt haben, Educate Your Son ist natürlich auch sehr wichtig. Fänden wir auch ganz toll Projekte in die Richtung. Da gab es ja auch ein Projekt von vom Land, der Oberlin hatte das, Look Ahead, das leider auch ausgelaufen. Also im Prinzip denke ich, wäre es auch gut, in dem Bereich was zu tun und wirklich auch den jungen Männern, die ja auch ihre Probleme haben, zu helfen.
Ja, so eine Frage, wenn es jetzt so langsam auf das Ende zugeht. Wenn jetzt jemand draußen sagt, okay, ich finde es total toll, was die machen, möchte das unterstützen, wie kann er sie es euch unterstützen?
Also wir haben Ehrenamtliche im Einsatz. In den Lerntreffs, da haben wir auf jeden Fall auch immer Bedarf. Tatsächlich suchen wir aber auch für unseren Lerntreff Mitte eine neue Leitung auf Minijob-Basis. Da sehen wir es auch als so große Unterstützung, wenn das gut weitergehen kann. Spenden sind natürlich auch immer willkommen. Genau.
Aber kann man sich im Internet irgendwo über euch informieren?
Ja, also es gibt die invia-dars.de, also das allgemein die Invia-Seite. Für den Jugendmigrationsdiensten gibt es insgesamt eine Seite, jugendmigrationsdienste.de, da kann man Ulm finden. Und wir sind auch bei Instagram.
Richtig.
Ja, sag's doch. Ja.
Shakira macht unseren Instagram-Auftritt. Vielen, vielen Dank.
Da könnt ihr jetzt auch nachgucken, da sind doch sicher jetzt schon Fotos drin, oder?
Genau, also ihr findet uns unter jmd-lerntress-ulm-invia. Alles klein geschrieben.
Okay, genau. Also nochmal zum Mitdenken. Nochmal.
Lerntreffs, JMD-Lerntreffs findet man dann, glaube ich, okay, wenn man
also
so das
irgendwie ergibt. Halt. Ja.
Oder wir sind da wahrscheinlich mit Radio Free FM, glaube ich, verlinkt.
Ja, also okay, über Radio genau. Free also FM wenn die es richtig gemacht haben, dann haben die den Instagram-Account.
Dann kann man uns da finden und gerne folgen.
Okay, dann bin ich bei der letzten Frage. Ich möchte ja nicht jetzt noch Musik anspielen und dann wieder abbrechen. Was habe ich vergessen zu fragen? Was wollen Sie noch loswerden?
wir wollten auf jeden Fall diese Werbung für Instagram noch loswerden, was wir jetzt schon getan haben. Und ich habe es zwar immer wieder erwähnt, aber doch allen nochmal Danke an alle Unterstützer, an die finanziellen Unterstützer, die Beurer Stiftung, auch das Vertrauen der Stadt Ulm, vom Gemeinderat, die uns immer wieder Gelder dann auch zusagen. Auch mit Bürgerhaus Mitte, die Zusammenarbeit mit dem Weststadthaus, mit all diesen Menschen, ohne die es so nicht möglich wäre. Da würde ich gern mit enden, mit diesem Danke. Es ist ein breites Engagement, was den Jugendmigrationsdienst trägt und möglich macht. Danke.
Ja, dann danke ich Ihnen, dass Sie da waren. Es war eine spannende Sendung. Am Anfang war es ein bisschen chaotisch, aber so ist es halt nun mal. Die Technik früher, da gab es halt Plattenspieler und die haben halt getan. Es sei denn, die Nadel wäre abgebrochen. Das ist auch hin und wieder passiert. So ist es nur halt. Okay, also das war die Plattform. Es ging um den Jugendmigrationsdienst Ulm und indirekt auch um INVIA. Mein Name ist Rudolf Arnold. Tschüss, bye bye. Macht's gut.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.